Wenn die Wechseljahre beginnen, bedeutet das eigentlich auch, jetzt beginnt die Phase des Altwerdens?
Also wir altern das ganze Leben lang. Es gibt nicht eine Phase, in der das Altern beginnt. Eigentlich beginnen wir zu altern in dem Moment, wo wir geboren sind. Aber natürlich gibt es bestimmte Übergänge im Leben, die das Altern markieren können. Nicht für alle, aber für bestimmte Personen. Und Wechseljahre können so ein Übergang sein, wo mir das erste Mal bewusst wird, dass das Altern tatsächlich stattfindet. Aber es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie wir es wahrnehmen. Wenn wir nämlich die Wechseljahre tatsächlich als etwas wahrnehmen, womit das Altern beginnt, dann beeinflusst das ja auch, wie wir sie dann erleben und wie wir das auch dann das Altern erleben. Also es ist beides. Es kann das Altern markieren oder den Beginn des Alterns markieren, aber es ist auch eben sehr subjektiv, ob das es tatsächlich tut.
Und es ist alles eine Frage der Psychologie und darüber sprechen wir heute.
Exakt. So.
Von wegen Pause, Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fender.
Einen wunderschönen guten Morgen oder einen schönen Nachmittag, wann und wo immer ihr von wegen Pause hört. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ganz besonders herzlich willkommen auch an alle, die zum allerersten Mal von wegen Pause hören und vielleicht ja auch gleich abonnieren wollen, wenn es euch gefällt. In den Shownotes seht ihr, dass es von wegen Pause immer wieder auch mal live gibt. Das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit auch des Austausches. Das ist für uns Frauen bekanntlich ja eine sehr wichtige Geschichte, vor allem auch in dieser Phase der Wechseljahre, wie ich gelernt habe in vielen Gesprächen hier in diesem Podcast. Und wenn ihr das Gefühl habt, schade, dass es von wegen Pause nicht dort gibt, wo ich zu Hause bin, dann schreibt mir doch. Vielleicht finden wir einen Weg und kommen auch mal live in eure Stadt. Ja, die Stimme der Frau, die wir schon gehört haben, die heute sehr viel, sehr Gescheites zu sagen haben wird, die gehört Universitätsprofessorin Dr. Jana Nikitin. Sie ist Leiterin des Arbeitsbereichs Psychologie des Alters an der Universität Wien. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Leider sitzen wir uns nicht gegenüber, weil Sie beruflich sehr gefragt und sehr viel unterwegs sind, aber wir können uns natürlich wunderbar remote zuschalten. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, auch in diesem Podcast zu Gast zu sein. Wir haben es gerade ein bisschen gehört am Anfang, Wechseljahre, das Altwerden, das kann zusammenhängen, das muss nicht zusammenhängen, da werden wir im Detail dann darüber miteinander sprechen. Aber zuallererst einmal, ich muss gestehen, ich kannte Ihre Fachrichtung nicht.
Und bevor es losgeht, eine kurze Werbeschaltung. Omnibiotik Aktiv unterstützt nicht nur diesen Podcast, sondern begleitet Frauen auch durch wechselhafte Zeiten im Leben. Omnibiotik Aktiv, erhältlich in deiner Apotheke.
Ein Tipp für Balance und Reset in den Wechseljahren. Fasten und Detox mit Genuss in Marienkron. Retreat und Health Resort im Neusiedler Seewinkel. Für Gesundheit, die bleibt, und Erholung, die wirkt. Die Psychologie des Alterns. Was genau erforschen Sie da?
Wir erforschen, wie menschliches Verhalten und Erleben sich entwickelt, vor allem in der ersten, zweiten Lebenshälfte entwickelt. Das heißt, wie verändern sich unsere Denken, unsere Emotionen, unsere Ziele, vielleicht auch unsere Persönlichkeit, aber auch, wie das Erleben und Verhalten unsere Entwicklung beeinflusst. Das heißt, wie können wir oder was können wir tun, um gut, gesund und man nennt das ja auch erfolgreich altern zu können. Also es ist ein bidirektionaler Zusammenhang. Einerseits ist die Frage, wie verändern wir uns, und andererseits, wie können wir auch diese Veränderung mitgestalten.
Das heißt, wenn ich das ein bisschen vereinfacht zusammenfasse, heißt das, unsere innere Einstellung beeinflusst aber auch total, ob wir gut oder eher weniger gut alt werden.
Genau, und da gibt es ja viel Forschung mittlerweile dazu. Wir nennen das Altersbilder, das heißt, welche Vorstellungen wir vom Alter haben, was wir vom Alter erwarten. Und diese Altersbilder beeinflussen, wie wir dann tatsächlich altern. Das heißt, wenn ich positive Bilder habe vom Altern, dann altere ich tatsächlich positiver, erfolgreicher, als wenn ich negative Bilder habe. Und erklärt wird es dadurch, dass wir diese Bilder sehr früh im Leben entwickeln. Wir hören sie in den Medien, wir erleben sie in unserer Familie, in der Gesellschaft, in der Kultur, in der wir groß werden. In einer Phase, in der sie uns noch gar nicht beeinflussen, sind die anderen, die Alten. Irgendwann kommen wir aber im Laufe der Jahre selber in die Phase, wo diese Bilder beginnen, auf uns zu wirken. Wir haben sie verinnerlicht und dann werden wir selber alt und diese Bilder wirken auf uns. Wenn ich denke, Altern ist nur noch Verlust, wenn ich denke, wenn ich älter werde, werde ich krank, dann werde ich bei Symptomen, die vielleicht ein bisschen uneindeutig sind, ich kann nicht mehr so schnell laufen oder ich schlafe schlecht, dann denke ich, oh ja, das ist das Altern, weil das ist mein Bild vom Altern und ich kann eh nichts machen, weil das Altern kann ich ja nicht beeinflussen. Wenn ich ein positives Bild habe und die gleichen Symptome habe, dann denke ich, ah ja, ich schlafe schlecht, ich sollte etwas dagegen machen oder ich bin nicht mehr so fit, ja, dann sollte ich ja vielleicht mehr trainieren. Und ich schreibe das nicht dem Alter zu, dass ich eben nicht kontrollieren kann, sondern werde aktiv und kann das dann auch beeinflussen.
Jetzt sind die Wechseljahre wahrscheinlich so eine der ersteren Phasen im Leben, in dem Fall von Frauen vor allem, wobei die Lebensmitte ist ja auch für Männer eine nicht immer so wahnsinnig einfache Phase, das weiß man, wo die meisten das allererste Mal so das Gefühl bekommen, okay, es gibt eine gewisse Endlichkeit in meinem Leben. Gleichzeitig sind die Wechseljahre auch eine Phase, die natürlich mit Älterwerden zu tun haben. Vielleicht sind sie auch deshalb ein Tabu immer noch, weil das Älterwerden oder das Alter gesellschaftlich bei uns nicht positiv konnotiert ist.
Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Das Alter ist tatsächlich eher negativ. Also wenn ich eben über diese Altersbilder gesprochen habe, die meisten von uns haben tendenziell negative Altersbilder. Und wir sehen in Studien, dass sich das sogar verschlechtert hat in den letzten Jahrzehnten. Obwohl wir länger leben, obwohl wir länger gesund leben, nehmen wir das Alter zunehmend negativ wahr. Das hat auch damit zu tun, dass einfach die Jugendlichkeit und die sehr, sehr prominent ist und hohe Leistung und Fachwerte, die sehr mit dem jungen Erwachsenenalter verbunden sind. Und ja, und diese Negative hat zum Effekt, dass wir uns eben mit dem Alter nicht identifizieren wollen.
Das wundert mich fast ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt ältere Menschen, und ich nehme mal Frauen, weil ich bin eine Frau, also schaue ich mir vielleicht Frauen ein bisschen mehr als Identifikationsfiguren auch an, die jetzt jenseits, also ich bin jetzt Mitte 50, also schaue ich welche an, die wirklich viel älter sind, was weiß ich, 70 oder mehr, die finde ich viel cooler, als ich als Jugendliche ältere Personen wahrgenommen haben. Und ich hätte mir gedacht, lustigerweise, im Gegensatz zu dem, was Sie da jetzt sagen, was sicherlich ja irgendwie stimmt, weil es Ihr Forschungsergebnis ist, dass das nicht mehr so uncool ist, das Altwerden, weil man ja recht viele coole alte Menschen rund um sich wahrnimmt.
Ja, genau. Und wir, also das sind ja eben die zwei Forschungsergebnisse, die wir haben. Einerseits, wir finden, dass ältere Menschen eben länger fit sind, länger gesund sind, eben cool sind, so wie Sie das genau, wie Sie das nennen. Und gleichzeitig das Alter als solches ist immer noch sehr negativ behaftet. Also irgendwie sind ja diese Veränderungen, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, nämlich dass ältere Menschen als Gruppe tatsächlich eben gesünder, zufriedener, glücklicher sind, engagiert sind, die sind noch nicht in die Altersbilder reingeflossen.
Das heißt, das dauert.
Und wir sollten auch als Gesellschaft, also es ist nicht nur ein passiver Prozess, wir sollten natürlich auch als Gesellschaft etwas dagegen unternehmen, indem wir zum Beispiel darüber sprechen, indem wir zeigen, dass Altern sehr wohl auch mit Gewinnen, also nicht nur mit Verlusten, sondern auch mit Gewinnen verbunden ist, dass es sehr wohl eine Phase sein kann, die sehr zufriedenstellend sein kann. Sie hat ja auch ihre Herausforderungen, wie jede Lebensphase ihre Herausforderungen hat, aber sie ist nicht negativ. Was aber das, was Sie vorher angesprochen haben, dieses Negative zur Folge hat, ist, dass wir uns eben vom Alter distanzieren. Also alle wollen eben alt sein, aber niemand will älter werden.
Aber jung
also
aussehen.
Alle wollen lange leben, aber niemand wird alt sein. Das hat übrigens Cicero vor 2000 Jahren gesagt. Und diese Distanzierung führt dazu, dass wir uns alle jünger fühlen. Also es sind ja immer die anderen, sind die Älteren. Und es ist egal, welche Gruppe Sie fragen. Sie können die 60-, 70-, 80-Jährigen fragen, die Alten sind immer die anderen. Auch die 90-Jährigen, die Alten sind immer die anderen. Also es ist wirklich nicht etwas, womit wir uns gerne identifizieren.
Jetzt, um auf die Phase der Wechseljahre zurückzukommen, da landen wir bei der Lebensmitte. Ich spreche in dem Podcast auch viel eben über diese Phase, weil das geht ja Hand in Hand. Das ist eine ganz spezielle Phase im Leben von Frauen genauso wie von Männern. Wie definiert das denn die Wissenschaft, diese Lebensmitte? Was macht die aus?
Also wir können ja einerseits die mit dem chronologischen Alter abgrenzen. Dann würden wir sagen, das ist etwa die Phase zwischen dem 40. und dem 60., 65. Lebensjahr. Aber das entspricht natürlich nicht jedem und nicht jeder findet sich ja auch in dieser Beschreibung. Daher ist, glaube ich, viel besser, sie sich aus der individuellen Perspektive anzuschauen, also sie aus der individuellen Perspektive zu definieren. Und was passiert in der Lebensmitte, ist, dass wir eine Zeitperspektive-Umkehrung haben. Wir beginnen, in die Zukunft zu schauen und wahrzunehmen, wie viel Zeit uns noch bleibt. Das passiert vorher so gut wie gar nicht. Nicht, dass wir nicht wüssten, schon mit 30, dass unser Leben irgendwann endet, aber wir nehmen das nicht wirklich wahr. Also uns erscheint das Leben, wenn wir jung sind, quasi unendlich. Wenn wir dann in der Lebensmitte sind, dann passiert genau diese Zeitperspektive Umkehr. Das heißt, die Endlichkeit des Lebens wird uns bewusst. Und dieses Bewusstwerden der Endlichkeit macht etwas mit uns. Wir beginnen anders zu denken, wir beginnen uns auch anders zu verhalten. Es verändert unsere Motivation. Das heißt zum Beispiel, wir legen mehr Wert auf Bedeutsamkeit, weil wir ja nicht mehr so viel Zeit haben. Im Leben wollen wir diese Zeit auch sinnvoll verbringen. Also wir sehen das zum Beispiel in unseren Studien, ältere Menschen berichten viel mehr Bedeutsamkeit in ihren alltäglichen sozialen Interaktionen als jüngere Menschen. Was ja schon sehr erstaunlich ist, weil das Einzige, was sie unterscheidet, ist natürlich die Lebenserfahrung, aber auch eben dieses, wie viel Zeit bleibt mir noch und was mache ich mit dieser Zeit?
Die Mitte des Lebens assoziiert man sehr oft auch mit der sogenannten Midlife-Crisis. Gibt es die wirklich?
Nein, sie gibt sie nicht als normatives Phänomen. Und wenn ich sage als normatives Phänomen, meine ich, sie betrifft die meisten Menschen und sie hat immer den gleichen Ablauf. Was wir wissen, das gibt es nicht. Es gibt bestimmte Gruppen, es gibt bestimmte Individuen, die tatsächlich eine Krise erleben in der Lebensmitte. Aber es gibt auch Individuen, die eine Krise erleben im jungen Erwachsenenalter oder im höheren Erwachsenenalter. Also es ist nicht eine Phase, wo wir das eben als normativ, als etwas, was alle betrifft, mehr erleben oder mehr sehen würden. Was es aber ist, ist eher eine Zeit der Bilanzierung. Also es ist tatsächlich die Zeit, wo wir am Peak, also im höchsten Niveau unserer Leistungsfähigkeit, auch dessen, was wir vielleicht beruflich schon erreicht haben, familiär, wir sind etabliert, wir haben vieles erreicht und wir können auch eben aufgrund dieser Zeitperspektive, die sich beginnt zu verkürzen, können wir tatsächlich uns fragen, ja, ist das jetzt gut, was schon passiert ist, was will ich noch im Leben machen? Also diese Bilanzierung, die findet tatsächlich stärker in der Lebensmitte als in anderen Lebensphasen. Aber es ist keine Krise.
Also das ist eine Ausrede, die Midlife Crisis.
Es ist entstanden in den 60er Jahren aus der Forschung an bestimmten Männern, meistens waren das Künstler, bei denen das als Phänomen beobachtet wurde. Und daraus entstand ja die ganze Idee von einer Midlife-Crisis. Aber in der Forschung zeigt sie sich tatsächlich nicht.
Eine gewisse Art von Krise können, müssen nicht, aber können natürlich die Wechseljahre auch für viele Frauen sein. Mir sitzen hier viele Frauen gegenüber, die erzählen, sie haben sich selbst nicht wiedererkannt und es hat sie durchgebeutelt. Dazu kam, das wird ja langsam Gott sei Dank besser, wenig Information und all das und auf jeden Fall wenig Erforschung dieses Gebiets. Und die Wechseljahre sind ja, man kommt ja zu jedem Thema eigentlich, weil es betrifft ja viel mehr als quasi nur unter Anführungszeichen den hormonellen Umbau eines Körpers. Aber auch in der Medizin ist das nicht wahnsinnig erforscht. Wie schaut denn das in der Psychologie aus? Gibt es da schon viele Studien zu dem Thema Wechseljahre?
Es gibt noch gar nicht so viele Studien. Es fängt gerade erst an. Also in der Medizin gibt es deutlich mehr Studien zu den Wechseljahren als in der Psychologie. Und das Phänomen der Wechseljahr ist komplex und das macht es ja natürlich schwierig, es zu untersuchen. Es ist ja auch, wie wir vorher gesagt haben, eine Phase eben der Lebensmitte, da kommt sehr viel zusammen. Es kommen die hormonellen Veränderungen und damit ja auch die ganzen Wechseljahre, aber eben es kommen ja auch die beruflichen Herausforderungen, familiäre Herausforderungen, die Eltern werden älter, vielleicht kommen ja auch eben so Pflegeherausforderungen bei den eigenen Eltern. Also man ist ja in so einer Sandwich-Position, nennen wir das, alle wollen etwas von einem und gleichzeitig kommt diese hormonelle Umstellung, die das nicht unbedingt besser macht. Und das kann das ja tatsächlich herausfordernd machen. In der Psychologie war das aber lange eben kein Thema. Wir haben jetzt in den letzten ein, zwei Jahren beginnt es so richtig anzuziehen. Das heißt, wir beginnen jetzt Studien zu machen. Wir haben selber eine erste Studie durchgeführt, wo wir die Alltagssymptome bei Frauen zwischen 45 und 55 untersucht haben. Die Datenerhebung, die ist gerade abgeschlossen. Wir haben erste Ergebnisse. Und was wir zum Beispiel sehen, ist genau das, was ich vorher angesprochen habe mit den Altersbildern. Wenn ich das Altern und meinen Alterungsprozess als etwas erlebe, was eher positiv ist, habe ich auch im Alltag weniger Symptome und ich kann mit den Symptomen, und das ist vielleicht noch wichtiger, die ich habe, besser umgehen. Ich habe bessere Strategien, ich fühle mich mehr in Kontrolle über die Symptome, als wenn ich das Altern als einen negativen Prozess wahrnehme. Also auch hier ist unser Denken ein Faktor, der beeinflusst, wie wir die Symptome wahrnehmen.
Ich würde mich gerne noch länger mit Ihnen über diese Studie unterhalten, weil ich das wahnsinnig spannend finde. Haben Sie da eine Forschungshypothese oder ein Ziel oder was haben Sie sich erhofft auch von dieser Studie, was da rauskommt?
Wir haben mehrere Hypothesen. Die eine war eben das mit den Altersbildern. Das ist ja auch das Erste, was wir analysiert haben in den Daten und das, was wir auch jetzt gleich vortragen werden an einem Kongress. Dann haben wir die zweite Hypothese gehabt zur sozialen Einbettung von der Menopause, weil die Menopause ist ja kein individuelles Ereignis. Es ist zwar individuell, weil es sind ja meine hormonellen Umstellungen, aber ich bin ja in einem sozialen Umfeld eingebettet. Und wie wirkt dieses soziale Umfeld auf uns und auf die Wahrnehmung der Symptome und auf den Umgang mit den Symptomen. Und eine Hypothese ist, dass wenn wir das schaffen, mit dem Partner, der Partnerin, darüber zu sprechen, was ja gar nicht so oft vorkommt und nicht so üblich ist, dann können wir das ja auch besser erleben, fühlen uns mehr unterstützt, als wenn wir es eben nicht schaffen, wenn das ja innerhalb der Partnerschaft auch ein Tabuthema ist.
Gibt es da schon Ergebnisse zu dieser Hypothese von Ihrer Studie?
Leider noch nicht. Das haben wir ja noch nicht analysiert. Das kommt noch. Und dann eine weitere Hypothese ist, dass Natur und ob wir uns in der Natur befinden, auch auf die Wahrnehmung der Symptome einen Einfluss haben kann. Da haben wir schon Vorarbeiten, die was Ähnliches untersucht haben, aber nicht wirklich im Alltag. Und das ist der Vorteil unserer Studie, dass wir die Frauen jeden Tag mehrmals pro Tag befragen und sie immer bitten, genau die Situation, in der sie sich gerade befinden, zu beschreiben, die Symptome in der Situation zu beschreiben. Deshalb können wir wirklich sagen, jetzt, da wo ich mich in der Natur aufhalte, erlebe ich weniger oder mehr Symptome oder eben kann auch damit besser umgehen, als wenn ich das nicht tue. Und wir untersuchen Natur nämlich überhaupt als einen Faktor, der das Altern sehr positiv beeinflusst. Also wir fühlen uns jünger in der Natur, wir haben ein positiveres Bild von uns in der Natur und vom Altern und wir denken eben, dass das auch einen positiven Einfluss auf die Wechseljahre haben kann.
Und jetzt ein bisschen Werbung. Gefühlschaos? Omnibiotic Aktiv begleitet Frauen in wechselhaften Zeiten. Omnibiotic Aktiv, in deiner Apotheke erhältlich.
Das bestätigt so Trends wie Waldbaden und andere Dinge, dass man wirklich auch sich bewegt viel in der Natur.
Exakt,
vor allem Menschen, die in großen Städten leben. Ne?
Exakt, ja.
Das sind erste Ergebnisse. Die Studie ist ja gerade im Laufen oder in der Auswertung. Aber Sie haben noch ein anderes Forschungsprojekt am Laufen, ein interdisziplinäres, wo Sie mit vielen anderen Richtungen über die Menopause forschen wollen. Mit wem wollen Sie da alle zusammenarbeiten?
Das sind Biologen, Makrobiologen, das sind Sportwissenschaftler, Ernährungswissenschaftler, Humanwissenschaftler. Und wir wollen uns die Menopause von all diesen Perspektiven anschauen. Wirklich als ein Phänomen, das eben auf vielen Ebenen stattfindet und deshalb auch diese vielen Ebenen zusammenkommen müssen in der Forschung, um die Menopause als das komplexe Phänomen, das es ist, zu verstehen. Und wir haben noch nicht begonnen, wir warten noch auf die Finanzierung, aber die Idee wäre eben, sich jetzt biologisch anzuschauen, was passiert und eben was die Psychologie, also was das, was wir denken, welche Erwartungen wir haben, auch diese biologischen Prozesse beeinflusst. Weil was wir in der Psychologie machen, wir fragen nach Symptomen. Aber was wir mit den anderen Disziplinen machen können, wir können ja diese Symptome auf der biologischen Ebene auch messen. Und die Humanwissenschaftler, die schauen sich das an, wie das auch wie das Bild der Menopause und der Frau sich verändert, zum Beispiel in den Medien.
Das ist unglaublich spannend. Und dann wird es irgendwann, also ich hoffe, Sie kriegen die Finanzierung dafür und dann gibt es diese Studie. Was hilft die dann Frauen in den Wechseljahren, solche Studien? Was ist dann wirklich das, was auch weiterhilft?
Was weiterhilft, ist, dass wir dann sagen können, wann und für wen Interventionen helfen. Und das ist ein Teil der Studie. Wir wollen dann auch eine Intervention, eine Bewegungs- und Ernährungsintervention durchführen und dann schauen, wie das Denken über die Wechseljahre, wie das Denken über das Alter auch beeinflusst, ob diese Interventionen wirken. Und wir haben eine starke Vermutung, dass wir eben, wenn wir mit positiven Bildern über das Alter zum Beispiel kommen, dass wir von diesen Interventionen, das heißt Bewegung, gute, gesunde Ernährung, viel mehr profitieren können. Es ist wirklich nicht nur immer, oh ja, wir wissen alle, Bewegung hilft bei Wechseljahren, das ist bekannt. Und wir wissen, gesunde Ernährung hilft bei Wechseljahren, das ist bekannt. Aber es hilft nicht bei jedem und nicht in jeder Situation. Und wir wollen wissen, warum das der Fall ist. Und eben die Psychologie kann da auf jeden Fall helfen.
Jetzt sind Sie daran, das von der Uni Wien aus zu erforschen. Als Forscherin und Wissenschaftlerin sind Sie viel international auch unterwegs. Ist das in anderen Ländern schon besser erforscht oder ist das überhaupt eine Disziplin, sich hier den Wechseljahren auch so von vielen verschiedenen Seiten zu nähern, die noch sehr, sehr jung ist?
Es ist tatsächlich in allen Ländern sehr jung. Also wir sind sehr gut international vernetzt, vor allem mit ForscherInnen in den USA. Und dort ist es genauso ein Thema, wo aus der psychologischen Perspektive und auch aus der gesellschaftlichen Perspektive es beginnt, untersucht zu werden.
Wenn Sie das erzählen, vielleicht auch so im Kollegenkreis, ich sage jetzt mal bewusst nicht Kolleginnen, sondern Kollegenkreis, auf wie viel Verständnis stoßen Sie dafür oder erleben Sie vielleicht auch, dass das so als ja, kann man machen, muss man nicht, abgetan wird?
In der Forschung gibt es ja ein sehr großes Interesse mittlerweile und das ist unabhängig vom Geschlecht der ForscherInnen, ob sie das untersuchen wollen oder nicht. Ich glaube, alle sehen mittlerweile, dass es ein Thema ist, das total wichtig ist, weil das eben die Hälfte der Population betrifft und wir so wenig wissen. Wir brauchen hier auf jeden Fall mehr Forschung, das sehen ja auch die männlichen Kollegen. Aber warum das ja so lange nicht erforscht wurde, hängt natürlich damit zusammen, dass wir ja auch in der Akademie dieses nicht sehr viele Frauen in den höchsten Positionen haben, die dann ja auch beeinflussen, welche Themen beforscht werden. Und jetzt in den letzten Jahren, wo auch Frauen in die höchsten Positionen gekommen sind, beginnt ja auch das Thema endlich in der Forschung anzukommen.
Ja, es müssen Frauen an entscheidenden Positionen sitzen, damit dieses Thema auch besser behandelt wird.
Genau.
Ich habe gehört, auch von Seiten zum Beispiel der Pharmaforschung oder Pharmaindustrie sei dieses Thema Wechseljahre nicht so wahnsinnig interessant, weil man mit diesen Produkten nicht so viel Gewinn machen kann. Haben Sie das auch schon mal gehört?
Davon weiß ich zu wenig. Ich kann mir aber vorstellen, dass wie jede sehr komplexe Veränderung im Leben ist die Menopause auch pharmakologisch sehr schwierig zu erfassen und dadurch auch zu behandeln, weil die Symptome so unterschiedlich sind, weil wir nicht wirklich ins Detail wissen, was wirklich passiert, ist es ja halt schwierig. Es ist ja wie Schwangerschaft. Wir wissen bis heute nicht, warum es die Übelkeit gibt in der Schwangerschaft. Also wir wissen sehr viel, aber weil eben jedes so komplexe Phänomen ist so schwierig herunterzubrechen auf testbare Hypothesen, sodass das auch in der Pharmakologie ein Thema ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht lukrativ ist, weil Hormonersatztherapien sind etwas, was sehr gefragt ist. Aber ja, da kenne ich mich einfach zu wenig aus.
Aber interessant ist ja auch eben, weil der weibliche Körper so viel komplexer ist als der männliche, sind Frauen ja so lange auch bei Testung von Medikamenten oder bei medizinischen Untersuchungen einfach nicht vorgekommen, weil es einfach zu kompliziert war mit den Frauen.
Genau. Und bei Menopause kann man natürlich die männlichen Versuchspersonen nicht nehmen. Da muss man die Frau nehmen.
Wie geht's Ihnen denn? Sie sind ja selbst eine Frau mit diesem Thema, wenn Sie sich so viel auch wissenschaftlich damit beschäftigen. Was ist Ihr persönlicher Zugang dazu?
Das ist eine gute Frage, weil ich einerseits alles, was ich lerne, sehe ich das ja auch bei mir. Ich erlebe es ja auch bei mir und dann kann ich ja auch viel mitnehmen. Andererseits trenne ich natürlich ja auch die Forschung und das eigene Erleben. Aber es ist klar, also es ist ja wie mit dem Altern. Phänopause ist jetzt ein Thema, aber Altern als Prozess, als Forschungsfeld ist etwas, was ich jeden Tag mache und klar beeinflusst mich das ja auch, sodass ich sehr, sehr viel, stärker sensibilisiert bin. Ja, auch zum Beispiel wir Menschen über Altern oder eben über die Menopause reden. Was sehen wir in den Medien? Ich sehe so viele Witze über alte Menschen, die wir einfach über keine andere soziale Gruppe machen würden. Und beim Alter ist es irgendwie gesellschaftlich akzeptiert, dass man darüber lachen kann.
Gibt es da, um nochmal zur Psychologie des Alters und zu Ihrem Kernbereich auch zurückzukommen, also ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich höre mal wieder, in Asien beispielsweise hätten alte Menschen einen ganz anderen Stellenwert auch und so. Gibt es da aus Ihrer Sicht eine Gesellschaft, die schöner oder vorbildhaft mit dem Älterwerden umgeht?
Interessanterweise sind das eben nicht die asiatischen Kulturen oder nicht mehr. Wir haben KollegInnen in asiatischen Ländern, vor allem in Taiwan und in Hongkong, mit denen wir zusammenarbeiten und die haben das untersucht, also es gibt ja mehrere, die das untersuchen und finden, dass die Altersbilder sogar negativer sind mittlerweile in diesen sogenannten kollektivistischen Kulturen. Es ist nicht gänzlich erklärt. Eine Erklärung ist, dass auch durch die Ein-Kind-Politik, vor allem in China, es dazu geführt hat, dass es immer weniger Kinder gibt, die sich um ihre Eltern kümmern müssen. Und diese Verpflichtung den Eltern gegenüber ist viel stärker in diesen Ländern, was ja mehr Belastung ja auch für die jüngeren Generationen bringt. Aber es ist, wie gesagt, nicht die einzige Erklärung.
Wo ist es
vorbildlicher ist, ist in den skandinavischen Ländern.
Wieder mal. Tatsächlich. Also immer die Skandinavier.
Wieder mal die Skandinavier. Und wir sehen zum Beispiel auch fürs Engagement von älteren Personen sind diejenigen Länder, und da sind ja auch vor allem die skandinavischen Länder Vorreiter, die auch Engagement erlauben oder fördern von Gruppen, die vielleicht nicht mehr die höchste Leistung haben. Also wo alle integriert werden, alle etwas beitragen können und deshalb... Und weil das ja dann passiert, dieses Engagement eben auch von älteren Personen, auch von vielleicht gebrechlicheren älteren Personen, hat man mehr Kontakt zu diesen Personen. Und wir wissen aus der Psychologie, je mehr Kontakt es zwischen Gruppen gibt, desto besser die Sicht über die andere Gruppe.
Das heißt, wir können wieder mal was von den Skandinavierinnen lernen.
Definitiv, ja.
Sehr, sehr spannend. Wir kommen schon langsam auch zum Ende dieses Podcasts und da frage ich immer alle meine Gesprächspartnerinnen nach ihrem ganz persönlichen Menotipp und da bin ich wahnsinnig neugierig, was da heute von Ihnen kommt.
Ich habe es mir überlegt. Ich habe eigentlich zwei Sachen, die ich sagen will.
Wunderbar.
Also mein Motto, persönliches Motto ist, man wächst mit den Herausforderungen. Wir unterschätzen, wie adaptiv Menschen sind, wie adaptiv wir auf Veränderungen in unserem Leben reagieren. Wir sehen das Alte eben meistens eher negativ und denken, ich will so nicht leben. Also ein schönes Beispiel ist mein Vater, der immer gesagt hat, also wenn mir jetzt mit 50 jemand gesagt hätte, dass ich mit 90 so gebrechlich sein werde, wie ich es bin und so eingeschränkt, wie ich es bin, ich hätte gesagt, ich will das nicht. Und jetzt bin ich 90 und ich bin gebrechlich und ich bin eingeschränkt und ich will leben. Und das ist das, warum zum Beispiel auch diese Anzüge, vielleicht kennen Sie das, es gibt so Anzüge, die simulieren sollen, wie sich ja eine ältere Person körperlich fühlt. Mhm. Die können das nie wirklich abbilden, weil sie den Prozess, den jahrelangen Prozess nicht abbilden, indem wir uns an diese Veränderungen anpassen. Also wir unterschätzen unsere Anpassungsfähigkeit. Und das macht das für dazu, dass ältere Personen im Schnitt zufriedener sind, glücklicher sind, bessere soziale Beziehungen haben als jede andere Altersgruppe.
Es gibt ja diese Glückskurve, glaube ich. Entschuldigung, es gibt diese Glückskurve, oder? Die ab 60 Jahren, glaube ich, dann sogar wieder raufgeht oder so.
Genau, genau. Also eigentlich ist die Lebensmitte eher die herausfordernde Phase, wenn man das Wohlbefinden sich jetzt anschaut. Wir haben viel zu tun und wir haben ja auch die größte Macht, könnte, oder Verantwortung, aber die geht natürlich auch mit Einbrüchen zum Teil im Wohlbefinden einher. Und der zweite Tipp ist, gehen Sie wirklich in die Natur. Wir finden es in unseren Studien, in anderen Studien, Natur ist wirklich ein Heilmittel Nummer eins. Ich mache jeden Morgen, nämlich mache ich mir einen Grüntee, setze mich unter unseren Lindenbaum, wenn das Wetter das erlaubt, und 5 Minuten sitze ich unter dem Lindenbaum und der Tag ist einfach viel besser, als ich das nicht tue. Es ist nachgewiesen, dass Natur hilft, auch bei der Menopause.
Das sind großartige Tipps. Der Frühling ist ja auch schon angebrochen, also man hat jetzt auch keine Ausrede mehr, dass das Wetter ungut ist. Raus in die Natur, weil es tut uns auch psychologisch und wissenschaftlich erforscht wirklich gut. Vielen, vielen lieben Dank. Eine Frage zum Schluss habe ich noch, weil ich sehr neugierig wäre und mich vielleicht auch gerne mit dem Podcast wieder bei Ihnen melden würde. Wann haben Sie denn die Ergebnisse auch Ihrer Studie fertig, beziehungsweise auch diese interdisziplinäre Studie? Was hat das für einen Zeithorizont? Wann darf ich Sie wieder anrufen und nachfragen?
Also von unserer Studie sicher im Herbst, da haben wir sicher alles schon ausgewertet und die Publikationen sicher auch schon eingereicht. Bei der interdisziplinären Studie müssen wir wirklich schauen, wie die Finanzierung, ob die Finanzierung klappt. Wenn die klappt, dann würden wir Mitte nächstes Jahres beginnen.
Dann wünsche ich Ihnen dafür alles Gute und finde es wahnsinnig spannend, was Sie forschen. Und ich melde mich sicher wieder, wenn ich darf, weil das ist ein, glaube ich, sehr wichtiger Aspekt, der vielleicht auch vielen Frauen, die die Phase als herausfordernd empfinden, auch helfen kann, auch das Mindset vielleicht ein bisschen zu drehen und zu schauen, was dann passiert.
Sehr gerne, sehr gerne.
Vielen, vielen lieben Dank. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, das war schon wieder ein von wegen Pause über die Psychologie des Alterns und wie das mit den Wechseljahren zusammenhängt. Unglaublich spannendes Thema. Wenn ihr andere Themen habt, die euch interessieren würden, dann schreibt mir doch. E-Mail, wie immer, findet ihr in den Shownotes, auch falls ihr das Gefühl habt, von wegen Pause sollte man live auch in eurer Stadt vorkommen. Wir freuen uns über Vorschläge, über Weiterempfehlungen und Abonnierungen so und so und uns gibt's wieder in 14 Tagen. Dankeschön.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod, deine Podcast-Agentur.